Liebe Gemeinde, etwas ganz Besonderes in dieser Winterzeit heute einmal Kinder bei uns zu sehen. Ja, also wir haben ja ganz doch erstaunliche Überraschungen immer wieder so durch das Jahr. Ich weiß noch, wie bei dem letzten Heiligabend-Gottesdienst wir hier auch ein absolutes Novum hatten. Habt ihr schon mal einen Heiligabend-Gottesdienst erlebt, wo zwei Hunde anwesend waren? Ich nicht. Und niemand hat es gemerkt. Ja? Also er hat sie so halb reingeschmuggelt, als er da mit seinen beiden Hunden kam. Ich sagte, ja, was soll ich jetzt sagen, Mike? Ich kann nicht sagen, bind sie hier am Geländer an, sicher nicht. Ich sage, klar geht es, aber setz dich bitte in die letzte Reihe. Er hat verstanden, da in die letzte Reihe. Aber wirklich, sie waren brav, wir haben nichts von ihnen mitgekriegt und wir hatten, glaube ich, einen ganz starken Heiligabend-Gottesdienst. Der Herr hat wirklich Segen ausgeschüttet.
Haben wir auch ein Geschenk bekommen?
Das müssen wir die Ilka fragen. Das kommt vermutlich darauf an, wie alt sie waren. Ja, wir haben ja die Kinder dann hier an den Tannenbaum gebeten und dort bekamen sie dann ein Päckchen. Ja, Kinder lieben Geschichten. Nicht wahr? So zum Schlafen gehen, eine Geschichte zum Einschlafen, aber nicht nur Kinder. Manchmal höre ich ja, in jedem Mann steckt noch das Kind. Ja, vielleicht. Fakt ist, es hat sich nicht viel geändert. Im Orient liebte man damals schon sehr Geschichten. Und unser Herr, er war zu Hause im Geschichten erzählen. Wir wollen uns eine Geschichte eigentlich einer Trilogie anschauen. Und das Thema dieser Predigt lautet aus Lukas 15, der wartende Vater. Ihr kennt alle diese Geschichte. Die meisten kennen sie allerdings unter einer anderen Überschrift. Ich habe mir überlegt, wie gehen wir damit um? Nun, ich schaue hier durch die Reihen und ich sehe einige, die haben erst vor kurzem hierher an die Costa Blanca und auch vor kurzem her zu uns, zur Gemeinde gefunden. Und sie haben gemerkt, dass mit diesem Umzug in den Süden Spaniens für sie schon irgendwie ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Wir haben andere, die sind gerade auf dem Sprung praktisch in die andere Richtung, zurück nach Deutschland. Waren viele Jahre hier, eigentlich Jahrzehnte hier und es geht dann zurück. Wieder beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Wir erleben in unserem Leben so viele Abschnitte, in denen große Veränderungen stattfinden. Eigentlich beginnen wir als kleine Kinder mit einer ganz starken Abhängigkeit und sind auf unsere Eltern ausgerichtet. Ohne sie könnten wir die ersten Jahre unseres Lebens vermutlich gar nicht überleben. Und selbst wenn wir schon laufen, sprechen, selbstständig essen und viele Dinge mehr können, brauchen wir trotzdem immer noch unsere Eltern, weil unsere geistige, auch unsere persönliche Reife eigentlich noch nicht an dem Punkt ist, dass wir selbstständig leben können. Stellt euch vor, man sagt einem 10-Jährigen, er soll sich nun selbst durch das Leben schlagen. Vielleicht würde er es irgendwie schaffen. Ja, und ich sehe heute in unseren Reihen hier Menschen, die hatten eigentlich gar keine Wahl. Denn sie waren ungefähr 10, als die Kriegszeit begann und sie wurden getrennt von ihren Eltern und mussten sich irgendwie durchschlagen. Mich berührt das immer wieder, wenn mir ältere Leute davon erzählen, wie das damals war und wie ihre Kindheit abgelaufen ist. Und wenn ich dann das Leben dieser Menschen anschaue, dann frage ich mich, was ist nur los mit vielen unserer Psychologen, die dann sagen, ja, dein Problem liegt in der Kindheit. Du musst da etwas aufarbeiten. Und vor mir stehen gestandene Menschen, die eine völlig verkorkste Kindheit hatten. Ich habe dann im Ohr das Zitat einer sehr bekannten jungen Frau, die von sich reden macht aus Skandinavien, sagt, ihr habt mir meine Jugend gestohlen. Wieso gestohlen? Sie ist erst 17. Und wer hat ihr was gestohlen? Ich denke an die jungen Leute der damaligen Zeit, die diesen großen Sprung machen mussten, ob sie wollten oder nicht. Eigentlich beginnt erst so mit dem 16. Lebensjahr so ein Prozess der Ablösung, idealerweise. Und es dauert viele Jahre, bis dieser abgeschlossen ist. Manche bleiben in Hotel Mama, bis sie ihr Studium beendet haben und sind knapp 30. Trotzdem ist dieses Selbstständigwerden etwas, was wir alle erlebt haben, ja durchleben mussten. Und es ist etwas ganz Selbstverständliches geworden. Darüber müssen wir gar nicht reden. Aber bedeutet diese Selbstständigkeit absolute Autonomie? Doch eigentlich nicht. Wie viel Einfluss bleibt den Eltern, nachdem die Kinder das Nest verlassen haben? Und was ist mit uns Kindern? Lösen wir uns wirklich komplett ganz von den Eltern und wollen uns womöglich sogar von ihnen abwenden? Es gibt Tiere, die werfen ihre Jungen zu einem bestimmten Moment aus dem Nest. So nach dem Motto, fliegen lernen, heute. Und dann geht's los. Die meisten Eltern kennen das so nicht. Im Gegenteil, ich habe die eine oder andere Mutti gesehen, die Tränen in den Augen hatte, als ihr Ältester sein Studienzimmer bezog, weit weg von zu Hause. Der Kontakt, er war einfach so stark und das Loslösen war schwer. Und doch passiert es nicht gar selten, dass Eltern mit ihren Kindern Beziehungen haben, die in einer Art und Weise beendet werden, dass im Grunde nur ein Scherbenhaufen zurückbleibt. Nur Leid und Tränen. Unsere Bibel berichtet auch von so einer gescheiterten Beziehung. Und mit diesem Text möchte ich mich heute beschäftigen. Ich habe eine Übersetzung gewählt, die sehr modern ist, versucht mir zu folgen hier an der Leinwand. Die gute Nachricht, einfach wegen des Erzählstils. Jesus erzählt eine Geschichte. Ich sagte es bereits, es ist aus einer Reihe von drei Geschichten die dritte. Ein Mann hatte zwei Söhne, so beginnt Jesus. Der Jüngere sagte, Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld und zog weit weg in die Fremde. Dort lebte er in Saus und Braus und verjubelte alles. Als er nichts mehr hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Da ging es ihm schlecht. Und er hängte sich an einen Bürger des Landes, der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er war so hungrig, dass er auch mit dem Schweinefutter zufrieden gewesen wäre. Aber er bekam nichts davon. Endlich ging er in sich und sagte, mein Vater hat so viele Arbeiter, die bekommen alle mehr, als sie essen können und ich komme hier um vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich als einen deiner Arbeiter in Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch ein gutes Stück vom Haus entfernt, da sah ihn schon sein Vater kommen. Und das Mitleid ergriff ihm. Er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und überhäufte ihn mit Küssen. Vater, sagte der Sohn, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Aber der Vater rief seinen Dienern zu, schnell holt die besten Kleider für ihn, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen, denn mein Sohn hier war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Hause näherte, hörte er das Singen und Tanzen. Er rief einen der Diener herbei und fragte ihn, was denn da los sei. Der sagte, dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Der ältere Sohn wurde zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam der Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber der Sohn sprach zu ihm, du weißt doch, All die Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet. Nie war ich dir ungehorsam. Was habe ich dafür bekommen? Mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Geld mit Huren durchgebracht. Und jetzt kommt er nach Hause, da schlachtest du gleich das Mastkalb für ihn? Mein Sohn, sagt der Vater, du bist immer bei mir und dir gehört alles, was ich habe. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist wieder am Leben. Er war verloren und ist wieder gefunden. Soweit Gottes Wort. Diese Übersetzung hat so einen Erzählstil und hat nicht irgendwie so einen lehrhaften Pathos. Jesus erzählt in dieser Geschichte ja nichts Außergewöhnliches. Die Gleichnisse unseres Herrn sind berühmt und jeder kannte sie. Und diese Geschichte ist sicher Teil der Weltliteratur. Jesus war bekannt für seine lebendige und bildhafte Sprache. Er sprach so, damit ihn das Volk verstand. Es ging ihm nicht darum, möglichst viele Fremdworte zu verwenden, um seine Bildung irgendwie herauszustreichen. Im Gegenteil, für ihn war entscheidend, so zu reden, dass ihn jeder, auch die Kinder, verstehen. Dieses Gleichnis erzählte er als dritte Geschichte in einer Reihe. Die hat er wohl hintereinander erzählt. Und sein Thema war bei allen drei Geschichten eigentlich eines. Er wollte herausstellen, lehrhaft herausstellen, wie bedeutend jeder Mensch dem allmächtigen Gott ist. Die Frage, ob es einen Gott gibt, stellt sich den meisten Menschen eigentlich ohnehin nicht, weil sie einfach davon ausgehen, es gibt eine. Der allmächtige Schöpfer hat eine Intuition der Menschen ins Herz gelegt über diese Existenz Gottes. Und wir merken es in allen Kulturen, dass Menschen, ihnen ist klar, es gibt da noch etwas mehr, obwohl wir es nicht mit den Augen sehen, nicht fühlen und überhaupt nur sehr schwer wahrnehmen können. Doch viel mehr als die Existenz Gottes bewegt uns eigentlich die Frage, wie steht dieser Gott zu uns? Wie steht er zu mir und wie steht er zu der Menschheit überhaupt? Die vorangehenden Gleichnisse, lest sie bitte zu Hause nach. Ich möchte sie nur kurz zusammenfassen. Zuerst spricht Jesus von einem verlorenen Schaf. Klar, da waren Hirten unter seinen Zuhörern und jeder war mit diesem Bild Schafherdehirten vertraut. Dieser Hirte, der hatte 100 Schafe. Eins davon geht verloren. Daraufhin lässt dieser Hirte die 99 alleine, um dieses eine zu suchen. Und als er das eine Schaf gefunden hat, gibt er ein Fest und feiert mit seinen Freunden. Schon in diesem ersten Gleichnis geht es Jesus darum, den Charakter Gottes zu zeigen. Er will sagen, so ist Gott. Gott sieht nicht das Ganze. Er sieht nicht die ganze Menschheit oder eine ganze Gemeinde. Er sieht den Einzelnen. Darum geht dieser Hirte los, um das eine verlorene Schaf zu suchen. Dieses eine Schaf wird in diesem Moment für den Hirten zum allerwichtigsten Schaf, als er es vermisst. Vorher war es eines von vielen. Und jetzt sagt er, ich will nicht auf dieses eine Schaf verzichten. Und so ist auch jeder einzelne Mensch in seiner Verlorenheit zu Gott für ihn das wichtigste Thema. Und er ist auf der Suche nach ihm. Die Schriftgelehrten konnten das damals nicht verstehen. Die Theologen seiner Zeit, für sie war das fremd. Was bedeutet denn schon so ein Zöllner, so ein abgefahrener Sünder, der überhaupt nichts von Gott wissen will? Warum soll Gott sich mit dem beschäftigen? Sie haben ihn links liegen lassen. Aber Jesus sagt es eindeutig, der Sünder ist der, den Gott sucht. Und wenn er Buße tut, dann hat Gott sein Ziel erreicht und es lohnt, ein Fest zu geben, weil er das Verlorene gefunden hat und die Freude im Himmel ist riesengroß. Die zweite Geschichte ist die Geschichte vom verlorenen Groschen. Da hat eine Frau 10 Silbermünzen. Eine davon verliert sie. Und das verursacht bei ihr einen regelrechten Anfall von Putzwütigkeit. Sie stellt buchstäblich das ganze Haus auf den Kopf, bis sie diese eine Silbermünze wiedergefunden hat. Sie hatte 10, eine verloren. Jetzt muss das ganze Haus dran glauben. Warum dieser Aufwand, könnte man fragen. Sie hat doch noch 9. Aber diese Frage ist natürlich unsinnig, denn es ist klar, jeder einzelne Groschen zählt. Das Ganze ist zwar mehr als die Teile seiner Summe, aber wenn ein Teil fehlt, dann gibt es eben auch nicht mehr das Ganze. Jeder Teil ist wichtig und der Teil, der verloren ist, ist in diesem Moment der wichtigste vor allen anderen Teilen. Von den vielen Milliarden Menschen, die bereits auf der Erde lebten und von denen, die zuvor gelebt haben und noch lebendig werden, bist du vielleicht heute Abend dieser Verlorene, den Gott noch sucht und auf den er noch wartet. Denn dafür ist Jesus in diese Welt gekommen, um das dir zu sagen, um das den Menschen zu sagen. Hast du dir das schon einmal durch den Kopf gehen lassen? Er sucht dich. Und er sucht immer wieder dich und mich, den Einzelnen. Und nun dieses dritte Gleichnis. Manche sind der Meinung, die ersten beiden, weil sie so kurz sind, sind nur eine Art Vorrede und eine Art Einleitung für dieses dritte. Aber tatsächlich bei dieser dritten Geschichte, da legt Jesus ordentlich nochmal eins drauf. Was dieses Gleichnis, was die meisten als das Gleichnis vom verlorenen Sohn kennen, von den anderen unterscheidet, ist eigentlich seine Dramatik. Es ist eine richtige kleine Geschichte, die wir da miteinander gelesen haben. Und man könnte sie von so vielen Seiten beleuchten. Dafür reicht die Zeit heute bei weitem nicht. Wir lieben diese Geschichte. Warum? Sie hat ein Happy End. Hat sie das wirklich? Ja, sie hat es. Und Geschichten mit Happy End, die lieben wir. Dieser Text, dieses Gleichnis, weil es länger ist, ist auch viel komplexer als die anderen. Aber was ist die Hauptaussage? Worauf will Jesus hinaus? Vom verlorenen Sohn? Der erste Eindruck ist, ja, es geht um diesen jungen Mann, der sich von seinem Elternhaus ablöst und das in einer Art und Weise tut, die damals überhaupt nicht akzeptabel war. Wenn heute ein Mann, eine Frau von zu Hause auszieht und sagt, hey, jetzt will ich meine eigene Wohnung beziehen, werden die Eltern vielleicht schlucken und die Nachbarn sagen, naja, muss ihn halt gehen lassen, er ist halt dran. Aber in der damaligen Zeit war das überhaupt nicht in Ordnung, auf diese Art und Weise von zu Hause wegzugehen. Dieser jüngere Sohn, er hat diese Beziehung zu seinem Elternhaus ganz bewusst zerstört. Ein Scherbenhaufen blieb. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Vielleicht steht in eurer Übersetzung der Titel Die zwei verlorenen Söhne. Gar nicht so schlecht. Aber irgendwie gefällt mir dieser Titel viel besser. Der wartende Vater. Denn ich verstehe, es geht eigentlich darum, dass Jesus den Zuhörern klar machen wollte, wie ist Gott der Vater mit uns Menschen? Und wie ist er mit den Menschen, die richtig Mist bauen? Die richtig mal daneben greifen. Der eine Sohn war ja immer noch bei ihm. Und trotzdem sehen wir den Vater, wie er steht und wartet. Und er ist die eigentliche Figur in dieser Szene. Der Sohn ist fort, sein Jüngster, und amüsiert sich. Der andere schuftet Tag und Nacht. Und der Vater, er wartet. Er wartet und wartet. Das können wir daran erkennen, dass er den Heimkehrenden schon von Weitem sieht. Er scheint all die Jahre immer auf ihn gewartet zu haben. Wer ist dieser junge Mann, der weggeht? Eben, ein junger Mann, er bleibt namenlos. Er will sich loslösen von seinen Eltern. Aber er will das auf eine besonders hässliche Art und Weise. Er hätte ja auch seinen Rucksack packen können und sagen, weißt du, Papa, es war schön bei euch, aber ich will noch was vom Rest der Welt sehen. Und jetzt gehe ich nach Australien. Und guck mal, wie Kängurus hüpfen und überhaupt, guck mal, wie ich mal ein Jahr lang in der Weltgeschichte zurechtkomme. Machen viele junge Leute. Einer meiner schönsten Urlaube war der mit 25, einen Monat mit Rucksack durch Europa. Werde ich nie vergessen. Dieser junge Mann macht aber etwas ganz anders. Er sagt, gib mir alles, was mir zusteht. Denn ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich will nicht mehr von dir abhängig sein. Das ist nicht mehr mein Zuhause. Und in der damaligen Zeit war das eine eklatante Missachtung des Vaters. Ja, sogar eine Beleidigung. In der Regel taten Söhne damals bis zum 30. Lebensjahr, was der Vater ihnen sagte. Aber dieser Sohn nicht, der wollte fort, um ein eigenes Leben zu leben. Warum eigentlich? Hätte er nicht in der gleichen Stadt oder im gleichen Land bleiben können wie sein Vater? Schwer zu sagen. Er wollte weit weg. Er wollte aus dem Kontrollbereich des Vaters komplett entfliehen. Im Ausland war er auch nicht der Peinlichkeit ausgesetzt, von den Verwandten und Bekannten beobachtet zu werden. Ich habe mich gefragt, warum hat der Vater dem Sohn eigentlich das Erbe überhaupt ausgezahlt? Er hätte ihm sagen können, warte mal, mein Junge, ich will dir mal was erklären. Vielleicht habe ich irgendwie in der Erziehung das eine oder andere nicht richtig gemacht, sonst wärst du gar nicht erst auf diese Frage gekommen. Jetzt erkläre ich es dir nochmal deutlich. Ich bin sicher, die Chance hätte der Vater gehabt. Der gesagt, du bekommst gar nichts. Wenn du gehen willst, da ist die Tür. Tut der Vater nicht. Er schluckt und macht das Portemonnaie auf. Und geht im Grunde den Schritt, den ein Mann gehen würde, wenn er so gut wie auf dem Sterbebett liegt. Er teilt sein Erbe unter seinen beiden Söhnen. Nun, schauen wir noch einmal auf die anderen beiden Gleichnisse, um zu verstehen, was wollte Jesus eigentlich unterstreichen. Denn diese drei Gleichnisse waren drei Geschichten in einer Linie. Bei dem ersten Gleichnis, da ist ein Schaf verloren gegangen, ein Tier. Man könnte sagen, na gut, da kann man vielleicht schon eine Beziehung zu ihm haben. Aber das Schaf interessiert in Wirklichkeit nur das Fressen und es wird gehalten wegen seiner Nützlichkeit. Die Frau verliert eine Silbermünze, noch weniger Beziehung zu einem Ding. Aber hier geht es um zwei Personen, die in der Lage sind, eine Beziehung in sehr unterschiedlicher Intensität zu pflegen. Von völliger Trennung bis zur innigen Gemeinschaft wäre alles möglich. Eine der Hauptaussagen dieses Gleichnisses zielt auf die Beziehung zwischen Gott und einem Menschen. Auch hier ist beides möglich. Du kannst ganz weit weg von ihm leben oder ganz nah bei ihm. Und das ist eine der Hauptaussagen dieses Gleichnisses. Vater in diesem Gleichnis ist Gott, der Vater, im Sinne des Schöpfers. Er hat die Menschen geschaffen, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Ich bin überzeugt, wenn Gott wollte, könnte er die Menschen dazu zwingen. Und anders als in diesem Gleichnis verhält sich Gott so, dass er eben nicht auf den Wunsch des Menschen zwingend eingeht und sagt, du willst gehen, ich will mein Erbe austeilen. Der allmächtige Gott bleibt in einer Beziehung, einer sehr einseitigen Beziehung. Und das Warten des Vaters deutet das im Grunde an. Sie ist einseitig, diese Beziehung, womöglich über Jahre. Aber dem Vater ist wichtig, ich will diese Beziehung halten. Wenn der Sohn nicht mehr will, zerbricht sie, denn eine echte Beziehung, sie geht nur auf gegenseitiger, absolutiger Freiwilligkeit und lässt sich nur so aufbauen. Und darum lässt der Vater den Sohn gehen. Er gab ihm seinen Anteil, weil er nicht wollte, dass sich der Sohn auch nur einen Tag unfreiwillig in seiner Gegenwart aufhielt. Und so ist es mit uns Menschen. Kein Mensch ist auf Erden gezwungen, mit Gott zu leben, ihn zu suchen oder eine Beziehung zu ihm aufzubauen. Und die meisten Menschen halten es auch so und sie leben gottlos. Darum reißt die Beziehung von Gott her nicht ab zu den Menschen. Im Matthäus-Evangelium sagt Jesus, er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Verstehen wir? Gott sagt nicht, okay, du willst nichts mit mir zu tun haben, hier hast du die Quittung. Lieber Gottesdienstbesucher, ich möchte noch aus einem anderen Blickwinkel auf dieses Gleichnis schauen. Du hast dein Erbe ausbezahlt bekommen. Denn deine Gaben, deine Fähigkeiten, dein soziales Umfeld, dein Geld und alles, was dein Leben reich und angenehm macht, ist Teil des Erbes, das Gott dir zugeteilt hat. Du kannst damit tun, was du willst. Es ist natürlich erstaunlich, was Menschen ohne Gott zu tun imstande sind. Die Kultur der Menschen gibt ein gewaltiges Zeugnis. Der Mensch vermag auch ohne Gott viel zu tun. Keine Frage. Zu dem Erbe, das der Allmächtige dir gegeben hat, ist auch dein Geist zählend und dein klarer Verstand. Du kannst alles Mögliche erreichen, wenn du es nur willst. Aber wenn das vermeintliche Glück zwischen den Fingern zerrinnt, beginnt die Tragödie des Menschen ohne Gott. Die Tragödie des Sohnes ohne Vaters. Der merkt, dass die eigene Kapazität nicht ausreicht. Und dass es in Krisenzeiten etwas anderes braucht, als nur das Vertrauen auf das Materielle und sich selbst. Bei diesem Sohn ist die Party irgendwann zu Ende und er steht alleine da. Dazu bricht noch eine Hungersnot aus. Und Jesus spitzt diese Geschichte bewusst zu, um klarzumachen, in Krisenzeiten merken die Menschen, dass sie einander brauchen. Und vielleicht auch ihren Gott brauchen. Wir mögen in guten Zeiten dem Individualismus frönen, aber wenn die Ressourcen knapp werden, wehe dem, der dann alleine dasteht. Ohne Freunde, ohne Familie, ohne Gemeinde, einfach allein. Und dann war er noch im Ausland. Und wir merken, dann kommt ihm diese rettende Idee. Sicher, sein Vater, er war ihm nichts mehr schuldig. Er durfte vermutlich auch nicht auf seine Barmherzigkeit rechnen. Aber er will sich ihm als Hilfsarbeiter andienen. Dann würde er wenigstens nicht hungern und könnte überleben. Der Vater erwartet auf seinen Sohn. Und als er ihn sieht und erkennt, wie es um ihn steht, dann läuft er ihm entgegen. Und ich bin überrascht, dass der Sohn in dieser Situation noch diese Worte, die er sich zurechtgelegt hat, über die Lippen bringt. Vater, ich bin es nicht würdig, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Das ist einer, der heute einen Job hat und morgen vielleicht nicht. Er will sagen, versuch's mal nochmal mit mir, einen Tag zuerst. Und wenn es nicht geht, komme ich morgen nicht mehr. Tagelöhner, nicht Angestellter. Unsere Übersetzung sagt Sklaven, Hilfsarbeiter. Aber der Vater bietet ihm eben nicht die Stelle eines Hilfsarbeiters an. Hätte er tun können, hätte er jedes Recht zu gehabt, wäre vollkommen in Ordnung gewesen. Aber das wäre nicht ein Heimkommen gewesen, auf das der Vater gewartet hat. Was wäre gewesen, hätte der Vater gesagt, ah, Sohn, schön, dass du hier bist, Hilfsarbeiter willst du, ist okay. Machen wir ab morgen die Schafherde hüten. Kam dem Vater überhaupt nicht in den Sinn, weil er erkennt, mein Sohn hat Buße getan. Hier ist eine echte Umkehr passiert. Hier ist nicht nur eine Entschuldigung nach dem Motto, Papa, wir beide haben ja Fehler gemacht, weißt du, ja, jetzt, okay, Schwamm drüber. Nein, mach mich zu einem deiner Tagelöhner, stand für den Vater überhaupt nicht zur Debatte. Wenn wir zu Gott kommen, stehen wir vor ihm wie ein Bettler. Das ist so. Wir haben nichts verdient. Wir haben nichts erwartet, aber wir werden dennoch angenommen. Das ist der Vater im Himmel, wie Jesus ihn in unserem Gleichnis zeigt. Er hält Ausschau. Er hält Ausschau auch nach dir. Wann kommst du? Vielleicht denkst du, an mir geht die Geschichte vorbei. Ich bin schon bei ihm. Ich bin schon ein Christ. Ich glaube an Gott. Ich bete zu ihm. Ich gehe Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst. Aber darf ich dich fragen, bist du wirklich beim Vater oder bist du nur in seinem Haus? Und jetzt verstehen wir, worum die Geschichte weitergeht. Ich hätte erwartet, dass sie aufhört, als der Sohn vom Vater in die Arme genommen wird und als sie zu feiern beginnen. Wäre ein schönes Happy End, oder? Aber die Geschichte geht weiter. Denn Jesus will klarmachen, es gibt so viele, die glauben, sie wären beim Vater, aber sie sind nur in seinem Haus, denn da ist dieser zweite Sohn. Er lebte bei seinem Vater, aber er war eigentlich genauso verloren wie der andere. Der eine war ins Ausland gegangen, hat dort sein Erbe verprasst, alles auf den Kopf gestellt. Ein schwerer Sünder, unverzeihliche Fehler hat er begangen und eigentlich müsste er dafür bezahlen. Der andere aber war geblieben. Er hat alles behalten. Er hat das Erbe zusammengehalten, was ihm der Vater anvertraut hat. Aber es kommt ans Licht, was mit ihm eigentlich los ist, beziehungstechnisch, als sein jüngerer Bruder zurückkommt. Wir merken, es gibt keine Einheit zwischen dem älteren Sohn und dem Vater. Er kommt nach Hause, er hört, da wird gefeiert. Er ist erstaunt und bekommt zu hören, dein Bruder ist zurückgekehrt. Und als er erfährt, dass dann noch der beste Ochse im Stall deswegen geschlachtet wurde, da war der Ofen endgültig aus. Merken wir, der Vater, er taucht hier irgendwie gar nicht mehr auf. Und trotzdem können wir uns vorstellen, der Vater hat das gewusst. Er hat gewusst, dass der Faden zwischen dem älteren Sohn und ihm irgendwann abgerissen ist. Dass der Sohn nur noch den Job sah und die Arbeit und vielleicht den Reichtum. Er war körperlich anwesend, dieser zweite Sohn, doch vom Herzen des Vaters so weit weg, dass er sich mit seinem Vater nicht freuen konnte. Lieber Gottesdienstbesucher, wir Christen, wir können jahrelang ein religiöses, vielleicht ein einwandfreies und tadelloses Leben führen, aber ist es das, was Gott von uns will? Wie nahe sind wir wirklich seinem Herzen? Und wenn du heute hier im Gottesdienst sitzt, darf ich dich fragen, wie nah bist du dem Herzen Gottes dabei? Was empfindest du, wenn du merkst, dein Vater im Himmel freut sich? Kannst du dich mitfreuen? Bist du bei ihm, wenn er Ausschau hält? Das muss der Sohn doch gemerkt haben, dieser Ältere. Wonach guckt der Vater da in die Ferne? Er muss doch gemerkt haben, er wartet. Der zweite Sohn hätte ja auch gerne ein Fest gefeiert und damit möchte ich im Grunde auf die Zielgerade und zum Schluss kommen. Aber anders als der Vater wollte er feiern. Wie sagte er doch, du hast mir keinen Bock gegeben. Als ich so in der Jugend war, da gab es diese Null-Bock-Gesellschaft. Kennt ihr das noch? Ich habe keinen Bock. Ich habe gesagt, die haben wahrscheinlich Lukas 15 gelesen. Der hatte keinen Bock. Du hast mir keinen Bock gegeben. Du hast mir kein Tier gegeben zum Feiern. Der Vater sagt, ich muss dir gar nichts geben, es gehört dir doch. Warum hast du nicht gefeiert? Auch die Pharisäer und Schriftgelehrten hätten gerne mit Jesus gefeiert, damit der Glanz seiner Popularität vielleicht ein bisschen auf sie abfärbt. Aber da sie kein Herz für die Menschen hatten, sondern nur ihre eigenen Interessen sahen, da konnten sie auch nicht empfinden, wie das Herz Jesu empfand, als die Menschen zu ihm kamen. Darum standen sie draußen. Sie konnten sich nicht mitfreuen, wenn jemand gesund wurde. Der Vater, das ist das Thema des Gleichnisses. Es geht um den Vater. Wie geht es mit uns? Wie stehen wir zu diesem Vater im Himmel? Der Jüngste, er war auf der Flucht vor seinem Vater. Er wollte sich selbst verwirklichen. Er hat einen Plan für sein Leben und meinte auch ein Recht darauf zu haben. Der Ältere, er war zwar beim Vater und war mindestens genauso weit weg, innerlich gesehen, von seinem Vater. Welcher von den beiden Söhnen bist du heute? Ich brauche keine Handzeichen hier, aber du fragst dich selbst. Darf ich dich fragen, und wann kehrst du um? Merken wir? Diese Geschichte findet ein Ende, was eigentlich kein Happy End ist. Denn wir wissen nicht, wie es mit diesem älteren Sohn zu Ende geht. Ist er am Ende doch hineingegangen, um zu feiern? Oder konnte er sich nicht beherrschen in seinem Zorn und sagt, dann gehe ich halt wieder arbeiten? Gott, er will ein Fest mit uns feiern, in Gemeinschaft. Dieses Gleichnis zeigt uns das Herz unseres Gottes. Sein Wesen ist so, dass er warten wird, immer weiter warten wird, bis du kommst. Er weiß, wann du kommen wirst und er wird auf diesen Tag warten. Und er hat vorbereitet alles, was für ein Fest nötig ist. So möchte ich abschließen. Ich möchte die einladen, die jetzt gemerkt haben, ja, ich müsste zurückkommen. Ich habe mich entfernt. Manche vielleicht physisch. Wir vermissen heute einige in unserer Mitte. Aber andere haben sich vielleicht innerlich entfernt. Und der Ausgang dieser Geschichte zeigt, das Zweite ist schlimmer. Der ältere Sohn, das Ende bleibt offen. Gott lädt uns heute ein, er will mit uns feiern, er will die Lumpen deiner Arbeitskluft wegnehmen und dir alles geben, was du brauchst, um wie ein Kind des Vaters zu leben. Nicht wie ein Angestellter, nicht wie ein Arbeiter, erst recht nicht wie ein Schweinehirte. Wir dürfen immer wieder zu ihm zurückkommen. Preist den Herrn dafür. Amen.